Herzlich willkommen zu unserem heutigen Teil unserer Vortragsreihe Philosophische Grundbegriffe. Heute wird es um Dummheit gehen. Ich denke, wir sind alle betroffen und gespannt. Bevor ich ein paar Worte zu unserem Referenten sage, möchte ich gern nochmal meinem Hobby frönen und Formalitäten klären. Ich habe eine böse E-Mail eines Ihrer Kommilitonen bekommen. Es würde nicht dem Dienstleistungsgedanken entsprechen, wenn ich eine E-Mail von ihm nicht binnen 2-3 Tagen beantworte. Also ich habe es letzte Woche ja gesagt, es tut mir herzlich leid, ich kann die 20, 30 Anfragen pro Woche, die kommen wegen Studium Generale oder Ethikum, nicht mehr beantworten. Es geht nicht. Wenn Sie Fragen haben, können wir die hier klären, aber denken Sie daran, dass ich über das meiste gar nicht Bescheid weiß, sondern Sie bei Ihrem Studiengang fragen können, was das Studium Generale betrifft, wie Sie das einbringen müssen und ob und welche Scheine Sie brauchen und welche Leistungen. Das kann ich nicht beurteilen. Bitte fragen Sie da bei Ihrem Prüfungsvorsitzenden nach, was das Ethikum betrifft. Haben Sie kompetente Ansprechpartner in dem Ethikbeauftragten der Fachhochschule hier, das ist der Professor Dr. Josef Wieland, und dem Referat für Technik und Wissenschaftsethik. Auch da kann ich über das, was in der Broschüre steht, hinaus keine kompetente Auskunft geben. Also seien Sie mir nicht gram, wenn ich nicht mit Ihnen korrespondiere. Wir haben heute Abend den Begriff Dummheit auf dem Programm. Darüber wird sicherlich sehr klug und beredt unser Referent Harald Kirchner uns etwas erzählen. Herr Kirchner studierte Germanistik und Philosophie an der Universität Stuttgart, schloss das mit einem Magister Artium ab. Also ein Magister der Künste, heute heißt es Master of Arts. Der Schwerpunkt lag bei seinen Studien der Philosophie auf ethische Themen. Nach dem Studium hat er beim Süddeutschen Rundfunk, dem damaligen Süddeutschen Rundfunk, heute ist es ein Teil des SWR, des Südwestrundfunks, ein Hörfunkvolontariat absolviert, zuvor für Lokalzeitungen geschrieben. In den letzten Jahren war er überwiegend für die Nachrichtenredaktion Fernsehen von Baden-Württemberg aktuell tätig. Vielleicht kann man als Nachrichtenmann ja auch ein bisschen was zur Dummheit entdeckt haben in seinem Werdegang. Und außerdem kennen Sie vielleicht den einen oder anderen seiner Filme, seiner Reiseberichte in der Sendereihe Eisenbahnromantik. Wir freuen uns auf seinen Vortrag. Viel Vergnügen.
Ja, guten Abend. Was ist Dummheit? Wenn wir kurz mal überlegen, fallen uns sicherlich gleich eine ganze Menge Beispiele ein, aber wenn wir dann noch eine Weile weiter überlegen und uns fragen, was genau ist all diesen Beispielen gemein, dann wird es ein bisschen komplizierter. Ist es der Mangel an Intelligenz? Ist es der Mangel an Sachkenntnis in einem bestimmten Bereich? Ist es die allgemeine Unkenntnis von gesellschaftlichen Konventionen, die dann peinliche Situationen hervorrufen? Sprich, wie lässt sich ein allgemeiner Begriff der Dummheit definieren? Denn darum geht es hier. Philosophie ist eine Begriffswissenschaft. Die Welt möglichst genau zu erfassen und sie zu erklären, ist das Ziel. Und das geht nur, wenn man sich darüber einigt ist, dass die Begriffe, die man zur Deutung nutzt, auch allgemein verständlich und diskutierbar sind. So heißen, wenn der eine Deutsch und der andere Chinesisch spricht, können die beiden noch so heftig aufeinander einreden, sie verstehen einander nicht. Deshalb ist es so wichtig, auch einen auf den ersten Blick allgemein verständlichen Begriff genau zu definieren. Jetzt muss ich mich natürlich gleich fragen, ob ich eine Dummheit begangen habe, durch diesen erschreckend langweiligen Vorspann und sie bereits in einen Dämmerzustand versetzt habe, aber ich will versuchen, das wieder gut zu machen. Denn ich will keineswegs die ganzen Peinlichkeiten und Unappetitlichkeiten der Dummheit aussparen, deren wegen wir heute ja zusammengekommen sind. Es bleibt mir also schon allein deswegen nichts übrig, weil es nicht sehr viele philosophische Texte gibt, die sich explizit mit dem Thema Dummheit auseinandersetzen. Also ich kann jetzt nicht einfach einen passenden Text von Kant herausholen und ihm einen Hegel gegenüberstellen Und dann hätten wir es, also auf in die Praxis. Es gab und in gewissen Formen gibt es sie immer noch, eine Institution, die sich, aber das ist nur meine Interpretation, eigens dazu gegründet hat, ein Höchstmaß an Dummheit und geistigen Unrats zu produzieren. Es war eine kleine Wohngemeinschaft von jungen Leuten, die sich verpflichtet hatte, mehrere Wochen auf engstem Raum miteinander zu leben und dieses gemeinsame Leben einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dazu wurde eigens eine Containerwohnlandschaft errichtet und mit vielen Fernsehkameras ausgestattet. Das Vorhaben löste beträchtlichen öffentlichen Wirbel aus und sicherte dem Experiment die gebührende Aufmerksamkeit. Ich darf verraten, die Beteiligten haben sich mit großer Hingabe ihrer Aufgabe gewidmet. Einer der Kulminationspunkte des Experiments war eine Unterhaltung der Containerinsassen, in der, aus was für Gründen auch immer, der Name Shakespeare fiel. Ein junger Mann namens Zlatko stellte die entscheidende Frage, nämlich: Shakespeare, in welcher Mannschaft spielt er denn? Zlatko wurde mit dieser Frage berühmt, zumindest für einige Zeit. Die kleine Wohngemeinschaft war von Zlatkos Esprit so angetan, dass ihn, obwohl sie längst hätte hinauswerfen wollen, noch eine Weile da behielt. Solch einen Geistesriesen und Kenner abendländischen Kulturgutes konnte man nicht einfach ziehen lassen. Schließlich hat man ihn doch expediert, aber das tat ihm gut, denn er durfte in Zeitungen, Illustrierten und anderen Fernsehsendungen über seine Erfahrungen und Meinungen berichten. Allgemeines Urteil über ihn: der junge Mann hat zwar nicht viel im Kopf, aber irgendwie ist er doch unterhaltsam. Interessant waren seine Einlassungen zur Shakespeare-Frage. Er habe eben nicht gewusst, wer dieser Shakespeare war, aber, und diese Aussage ist für uns jetzt bedeutsam, er sagte: ich stehe dazu. Wir werden zu dieser Formulierung noch öfter kommen. Tatsächlich kann man sich fragen, muss man wirklich wissen, wer der gute alte Shakespeare war und was er beruflich gemacht hat? Im Übrigen ist beides auch in der Wissenschaft durchaus strittig. Also warum den armen Zlatko schelten? Der hatte nämlich in seinem eigenen Umfeld auch ein Problem, denn seine Kumpels fragten sich und ihn, wie es denn kommen könne, dass ein Mann seines Kalibers nicht wisse, dass in keiner relevanten Fußballmannschaft der Nation ein Shakespeare spielt. Um Zlatkos Dilemma auf eine halbwegs wissenschaftliche Ebene zu ziehen, wir haben es hier offenbar mit jeweils gruppenspezifischen Wissen zu tun. Und da kann man sich natürlich streiten, ob man dieses Wissen nun haben muss oder nicht. Auf jeden Fall ist klar, wenn man zu einer der Gruppen gehören möchte, sollte man über den jeweiligen Wissensvorrat der Gruppe verfügen. Der gute Zlatko hatte gleich mit beiden Gruppen Probleme bekommen. Sowohl das Feuilleton der gebildeten Kreise wie auch seine fußballbegeisterten Freunde fielen über ihn her. Wie Zlatko weiter mit seinem Dilemma zurechtgekommen ist, weiß ich nicht. Nach einer kurzen Phase der Berühmtheit ist er in ebenso großer Obskurität verschwunden. Das ist wohl das Schicksal von Versuchspersonen. Das Experiment im Container wurde später mit weiteren Kandidaten fortgesetzt, das Interesse des Publikums aber ließ nach. Höhepunkte wie die Shakespeare-Frage lassen sich eben nicht beliebig oft wiederholen. Die Art und Weise, wie das Experiment dem Publikum weiter schmackhaft gemacht werden sollte, ist auch für unsere Frage von Belang. Die Organisatoren des Spektakels haben sich dafür entschieden, die Gunst des Zuschauers dadurch wiederzugewinnen, dass häufiger bestimmte Wäschestücke der Kandidaten und insbesondere der Kandidatinnen über gewisse Demarkationslinien rutschen sollten. Auch die damit verbundenen menschlichen und allzu menschlichen Betätigungen sollten weiter in den Fokus der Kameras gerückt werden. Das hat durchaus geholfen, allerdings auch nur für eine gewisse Zeit. Ein Kritikpunkt auch der eingefleischten Fangemeinde war, es herrsche im Container gähnende Langeweile. Das war ein Punkt, ein anderer ist mir wichtiger. Man versuchte nun auch Gäste in die Containerklause zu bugsieren. Ein Gast war ein fröhlicher Mann mittleren Alters, der sich damals gerne auch einmal spaßeshalber die Zahl 18 auf die Schuhsohlen malen ließ und zu dessen Karriereplänen, so sagt man, bis vor einem halben Jahr auch das Berufsziel Bundesaußenminister gehörte. Was genau das Ziel seines Besuches im Container war, vermag ich nicht zu sagen. Sicher ist, der Besucher ist keinesfalls ein dummer Mensch, auch wenn später viele sagten, die Entscheidung im Container aufzutauchen, sei nicht klug gewesen. Damals aber im Jahr 2002 hat jener Mann das, betrieben, was man einen Spaßwahlkampf bezeichnet hat. Dazu gehörten die erwähnten bemalten Schuhsohlen und ein Wohnmobil mit kleinbürgerlichem Campingcharme. Das Wohnmobil hätte nach dem Dafürhalten einiger eine Art Kultcharakter haben sollen. Ein politischer Gegner bezeichnete es dagegen als Gaga-Mobil. Das Experiment Spaßwahlkampf ist jedenfalls gescheitert. Parteifreunde bezeichneten anschließend die eingeschlagene Strategie als politische Dummheit. Zum Thema politischen Dummheiten werde ich später noch einiges sagen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass der erwähnte Containerbesucher seine Wahlkampfstrategie im vergangenen Wahlkampf völlig verändert hat und aber besser abgeschnitten hat. Trotzdem hat er mit dem damals künstlich erzeugten Image des Spaßwahlkämpfers immer noch zu kämpfen. Aber warum erzähle ich das alles? Es geht mir nicht darum, einfach nur Peinlichkeiten und Kuriositäten aneinander zu reihen. Es geht mir vielmehr darum, zu zeigen, in welchem gesellschaftlichen Raum Bewertungen darüber vorgenommen werden, was als dumm gilt und was nicht. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, den Begriff Dummheit zu betrachten. Einmal als rein auf das Individuum begrenzten Begriff, sprich Dummheit als ein Mangel an Intelligenz zu definieren. Oder andererseits ihn als Begriff zu sehen, der geprägt ist durch gruppenspezifische Deutungen und Wertvorstellungen einer Gesellschaft. Wenn man Dummheit einfach als Gegenbegriff zur Intelligenz betrachtet, ist es leicht, Definitionen zu finden. Die einfachste Variante ist es, ein medizinisches Handbuch zu zitieren. In einem Lexikon der Medizin werden als Grund für die Dummheit verschiedene organische und psychische Ursachen aufgeführt. Als Erscheinungsform beschrieben sind sie folgendermaßen. Die Intelligenzminderung ist gekennzeichnet durch einen Mangel an geistiger Beweglichkeit, durch Armut an Vorstellungen und Begriffen, Unfähigkeit zur Bildung abstrakter Begriffe und Mangel an Übersicht, Voraussicht und Selbstständigkeit im Denken. Unterschieden wird in dem Werk nach drei Graden des Intelligenzmangels. Erstens, leichte geistige Behinderung veraltet Debilität. Betroffene können durch gezielte Fördermaßnahmen beruflich integriert werden, selbstständiger Erwerb des Lebensunterhaltes möglich. IQ 67 bis 52. Zweitens, mittlere geistige Behinderung veraltet Imbezilität. Ich zitiere gerne diese alten Begriffe, weil man sie in außermedizinischen Bereich immer noch gern verwendet. Mäßige Lern- und Bildungsfähigkeit ist das. Förderungsfähige Patienten erlernen die Sprache, hygienische Gewohnheiten und einfache Tätigkeiten, die dem eigenen Lebensunterhalt dienen. Unfähigkeit aber zum Schreiben und Lesen lernen. IQ 51 bis 20. Drittens, schwerste geistige Behinderung veraltet Idiotie. Kaum bildungsfähige Patienten, Sprache, hygienische Gewohnheiten und sinnvolle Tätigkeiten werden nicht erlernt. Unfähigkeit zum Sprechen und Verstehen von gesprochenen IQ unter 20. Soweit die medizinische Definition. Wo ist in dieser Reihe unser Slatko einzuordnen? Wir täten ihm wohl Unrecht, wenn wir hier eine der drei Kategorien auswählen würden. Ein Arzt würde diesen Helden unserer Populärkultur als geistig kerngesunden Menschen einordnen. Trotzdem löst das mediale Wirken Slatkos bei vielen Menschen absolute Fassungslosigkeit aus. Allerdings längst nicht bei allen Menschen. Es gab überraschend viele positive Reaktionen, denn sein unverblümtes Eingeständnis mangelhafter Bildung wirkte auf viele Anhänger der Containerwohngemeinschaft geradezu befreiend. So geht es mir auch. Diesen Shakespeare kenne ich nicht, hieß es. Und wir haben den Spruch schon gehört, ich stehe dazu. Wieso soll man Shakespeare eigentlich kennen? Da, wo ich lebe, fragt niemand nach Shakespeare. Um Unterhosen zu verkaufen oder Schrauben an einem Fließband einzudrehen, braucht man in der Tat keinen Shakespeare. Und, ich muss hinzufügen, auch um ein Auto oder ein Flugzeug zu konstruieren, braucht man ihn nicht. Hat sich also nur eine Gruppe von Bildungsbürgern in hämischer Weise über die ehrliche Haut Slatko hergemacht? Sich auf Kosten von ihm amüsiert? Oder geht es hier um ein übergeordnetes Interesse? Hat sich, wer Shakespeare nicht kennt, in einer halbwegs zivilisierten Gesellschaft diskreditiert, kann nicht mehr Teil sein der hier herrschenden, ich sage immer etwas gewagt, Leitkultur? Sind rudimentäre Formen dessen, was man klassisch Bildung nennt, nicht ein integraler Teil unserer Gesellschaft? Und wäre folglich jemand, der in diesem Bereich völlig versagt, nicht mit Fug und Recht als dumm zu bezeichnen? sage an dieser Stelle einmal Vorsicht. Was ich hier vorgetragen habe, ist eine Art Materialsammlung. Es geht mir um Phänomene, die im Zusammenhang mit dem Begriff Dummheit stehen und nicht und um eine erste Abgrenzung. Abgrenzen möchte ich mich zunächst von einem Begriff der Dummheit, der eher im Medizinischen angesiedelt ist. Ich will nicht versuchen zu beschreiben, was es mit dem berühmten Intelligenzquotienten auf sich hat. Das können Mediziner und Psychologen besser. Ich möchte den Begriff Dummheit hier also als einen eher nicht pathologischen, auf das Individuum begrenzten Begriff darstellen. Mir geht es darum zu zeigen, in welchem gesellschaftlichen und philosophischen Spannungsfeld der Begriff Dummheit steht. Was haben also Philosophen zur Dummheit gesagt? Thomas von Aquin, einer der bedeutendsten Philosophen des Mittelalters und einer, der auch heute noch in vielen Bereichen als Autorität gilt, spricht in seinem Hauptwerk Summa Theologica über die Torheit. Torheit möchte ich hier mit unserem moderneren Begriff Dummheit einmal einfach gleichsetzen. Er schreibt: Die Torheit bedeutet eine Stumpfheit des Sinnes beim Urteilen, und zwar vor allem in Bezug auf die höchste Ursache, die letztes Ziel und höchstes Gut ist. Ihr gegenüber kann einer in doppelter Weise der Stumpfheit im Urteilen verfallen. Einmal aus naturhaftem Mangel, wie das bei Geisteskranken zutage tritt, und diese Torheit ist nicht Sünde. In anderer Weise dadurch, dass der Mensch seinen Sinn in die irdischen Dinge versinken lässt, wodurch sein Sinn unfähig wird, das Göttliche zu vernehmen. An dieser Definition sind mehrere Dinge bemerkenswert. Torheit wird definiert als eine Unfähigkeit, das Göttliche zu erkennen. Es handelt sich also um eine rein religiöse Definition. Allerdings war für Thomas von Aquin die christliche Lehre ohnehin die einzig wahre Denkmöglichkeit. Spannend ist vor allem, dass er klar eine Unterscheidung zwischen einer krankhaften Unfähigkeit der Erkenntnis und einer willkürlichen Unfähigkeit unterscheidet. Wie es zu dieser willkürlichen Unfähigkeit der Erkenntnis des Göttlichen kommt, schreibt Thomas von Aquin ebenfalls. Die Torheit kommt, soweit sie Sünde ist, daher, dass der geistige Sinn abgestumpft ist, so dass er nicht mehr fähig ist, die geistigen Dinge zu beurteilen. Am stärksten aber versinkt der Geist des Menschen ins Irdische durch die Unzucht, die auf die größte Lust aus ist, durch die die Seele am stärksten gefesselt wird. So wird die Torheit, soweit sie Sünde ist, am ehesten aus der Unzucht geboren. Die Differenzierung zwischen einer krankhaften Torheit und einer, an der der Mensch selbst Schuld hat, die zieht sich durch die Texte anderer Philosophen und Schriftsteller. Für Kant ist die Dummheit ein Mangel an Urteilskraft. Die Aufklärung bezeichnet er aber als das Heraustreten des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Dummheit, das entnehme ich daraus, ist nicht nur Unvermögen, sondern eine Haltung, die der Mensch einnimmt. Das heißt nicht unbedingt, dass der dumme Mensch sich bewusst ist, dass er dumm ist, aber er hätte prinzipiell die Möglichkeit, seine Dummheit zu erkennen und aus ihr herauszutreten. Natürlich stellt sich hier die Frage, wer ist eigentlich dumm? So eindeutig wie Thomas von Aquin hat es nach ihm kaum einer beantwortet. Die Philosophen nach ihm haben eher Typen dummen Verhaltens beschrieben als glasklare Kriterien für die Einschätzung von Menschen. Wie schwer es ist, klare Kriterien zu entwickeln, hat bereits unser Fall Zlatko gezeigt. Würde man seinen Fall Thomas von Aquin vorlegen, wäre das Urteil jedoch klar. Solange Zlatko die Größe Gottes erkennt, ist seine Unkenntnis bezüglich Shakespeares noch nicht einmal eine lässliche Sünde. Der Humanist Erasmus von Rotterdam hat in seinem ironischen Essay Das Lob der Torheit die Problematik herausgearbeitet, die sich bei Thomas von Aquin und vor ihm bei den Stoikern angedeutet hat. Er zeigt, dass die Anwendung der Vernunft dummes Verhalten begrenzen kann, doch Erasmus sieht die Vernunft bisweilen auf verlorenem Posten. Nach der Lehre der Stoiker ist die Weisheit nichts anderes als die Führung durch die Vernunft, die Torheit dagegen gleicht der Abhängigkeit vom Drang der Leidenschaften. Wie viel mehr Leidenschaften als Vernunft aber gab Jupiter den Menschen, damit das menschliche Leben nicht völlig traurig und finster würde? Es ist so viel wie eine halbe Unze gegen ein Ast. Umgerechnet sind damit die Leidenschaften etwa 24 Mal stärker als die Vernunft. Außerdem schreibt er weiter, hat er die Vernunft in einem Winkel des Kopfes verbannt und überließ den ganzen übrigen Körper der Verwirrung. Gleichsam zwei äußerst gewalttätige Tyrannen stellt er gegen einen, den Zorn, der die Feste des Zwerchfells beherrscht und so den Quell des Lebens selbst, das Herz Dazu die Begierde, die ganz unten bei der Scham die ausgedehnteste Herrschaft behauptet. Man könnte es auch so zusammenfassen. Der Geist ist willig, doch das Fleisch ist schwach. Aber auch bei Erasmus wird deutlich, Dummheit ist nicht allein Schicksal. Er beschreibt zwar, dass der Mensch stärker durch den Leib als durch die Vernunft bestimmt ist, doch der Mensch hat immer noch gewisse Eingriffsmöglichkeiten. Erasmus beschreibt den Toren als glücklichen Menschen, da er von seiner Torheit in der Regel nichts weiß. Was stört es dich, schreibt Erasmus, ob das Volk dich auszischt, wenn du mit dir selbst zufrieden bist? Die Torheit allein verschafft dir solche Freiheit, doch ich glaube, die Philosophen widersprechen mir. Das ist ja gerade das Jämmerliche in Torheit, befangen zu sein, zu irren, sich zu täuschen und keine Ahnung zu haben, unwissend zu sein. Im Gegenteil, das eben heißt Mensch sein. Das Auftreten des Tors mag also ärgerlich oder peinlich sein, ihn selbst jedoch stört das nicht, denn er nimmt es nicht wahr. Im Gegenteil, es macht ihn handlungsfähig, er ist immun gegen Kritik. Erasmus hat einen versöhnlichen Blick auf den Toren, in seinem Urteil dürfte man sich Zlatko als einen glücklichen Menschen vorstellen. Michel de Montaigne analysiert im 16. Jahrhundert das Phänomen Dummheit ganz ähnlich, doch er bewertet das Auftreten des Dummkopfes völlig anders. Im Übrigen wurmt mich an der Dummheit nicht so sehr wie dies, dass sie so selbstgefällig ist, wie es keine Vernunft vernünftigerweise sein kann. Es ist schade, dass uns die Einsicht verbietet, mit uns selber zufrieden und selbstgewiss zu sein und uns immer unbefriedigt und unsicher ziehen lässt, während der Starrsinn und die Dreistigkeit die Köpfe, in denen sie hausen, mit Behagen und Zuversicht erfüllen. Es ist das Vorrecht der Schwachköpfe, die anderen Menschen über die Achsel anzusehen und aus jedem Kampfe im Triumph und Jubel heimzukehren. Und zumeist gibt ihnen die anmaßende Sprache und ihr unverfrorenes Auftreten auch noch gewonnenes Spiel bei den Zuhörern, die gewöhnlich zu blöde und unfähig sind, um die echte Überlegenheit zu erkennen und richtig zu beurteilen. Die Leidenschaft und Verbohrtheit in die eigene Meinung ist der sicherste Beweis der Dummheit. Gibt es irgendein Geschöpf, das so selbstgewiss, unbeirrbar, eingebildet, in sich gekehrt, feierlich und ernsthaft wäre wie der Esel? Was Erasmus nach noch mit einem Lächeln bloß als menschliche Schwäche betrachtet, ist für Montaigne bereits ein Angriff auf diejenigen, die etwas mehr im Kopf haben. Montaignes Ansatz ist sicher auch elitär, aber er beschreibt die Gefahr, die in der Dummheit liegt. Denn Intelligenz zeigt sich dadurch, dass man sich bewusst ist, irren zu können. Ein Wissenschaftler wägt verschiedene Argumente ab, bevor er zu einem Urteil kommt und er ist sich bewusst, sobald es ein besseres Argument gibt, ist seine bisherige These obsolet. Ein Dummkopf dagegen, so Montaigne, kennt nur ein Argument, auf dem aber beharrt er. Auch er beschreibt beim Dummkopf die Immunität gegen Kritik. Sie verleiht ihm Sicherheit in einer Auseinandersetzung. Die Argumentationsfigur des Dummen ist eine, die wir in einem neudeutschen Spruch bereits kennengelernt haben. Ich stehe dazu. Dieser Spruch ist die bequemste Verteidigung gegen ein anderes Argument, denn es lässt das Hinterfragen der eigenen Position gar nicht zu. Ich stehe dazu, sagt nichts anderes als mir ist dein Argument egal, meines gefällt mir einfach besser. Es ist ein Postulat der Einfalt. Ich fürchte, Montaigne hätte an Zlatko wenig Freude. Da wir gerade wieder bei Zlatko und seiner kleinen Wohngemeinschaft sind, es gibt eine weitere Ikone, wie es neuerdings so schön heißt, in unserer Medienlandschaft. Verona mit Namen. Jene Verona sollte auch einmal einen Besuch in diesem Container machen und die Nachfolger von Zlatko mit ihrer unbekümmerten Art beglücken. Ich weiß gar nicht, ob sie tatsächlich dort war, das ist auch unerheblich. Sie braucht zur Entfaltung ihrer Wirkung überhaupt keine Container-WG, denn Verona, das behaupte ich jetzt einfach mal so, ist eine Art Super-Zlatko. Durch welche Leistungen sie es ursprünglich geschafft hat, sich in Klatschblättern und Fernsehshows einen viel dauerhafteren Ruhm zu erobern als der arme Zlatko, entzieht sich meiner Kenntnis. Es ist mittlerweile auch ohne Bedeutung. Thema der Gespräche mit ihr scheinen jedenfalls nicht ihre Leistungen in was auch immer zu sein, sondern nur ihr Dasein als mediale Gestalt. In Schriftinserts beim Fernsehen wird sie meist als Werbeikone bezeichnet. Zu Zweifellos ist sie hübscher anzusehen als Zlatko, doch das allein kann es nicht sein. Das ganz Besondere an ihr ist, dass sie eine gewisse Einfältigkeit nicht nur zugibt, sondern zelebriert. Ich stehe dazu. Es ist durchaus erstaunlich, dass ein Mensch einen gewissen Mangel an Bildung nicht etwa versteckt. Nein, sie geht offensiv damit um und macht den Mangel zum Maßstab. Hier werden Sie geholfen. Das so heißt ein Werbespruch, der wahrscheinlich nicht aus ihrer Feder, sondern doch aus ihrem Munde stammt, was im Übrigen absolut zur Struktur des Phänomens Verona passt. Es geht nicht um die Originalität des Gedankens, es geht vielmehr um die muntere Präsentation. Fröhlich wird der Werbespruch nachgeplappert, er findet Gefallen und die fröhliche Verona triumphiert über all die bildungsbürgerlichen Griesgrame. Es gibt bereits Werbesprüche, die den ursprünglichen imitieren. Verona gebiert immer weitere Veronaden. Bitter wird es nur, wenn Verona nicht als leichte Unterhalterin auftritt, sondern als ernsthafte Gesprächspartnerin. So geschehen natürlich in einer Fernsehshow. Ihre Kontrahentin in der Show, die Feministin Alice Schwarzer. Intellektueller Goliath gegen geistigen David sollte das Spiel wohl heißen. Wer gewonnen hat, und ich setze das in Anführungszeichen, ist unschwer zu erraten. Es war, wie in der allseits bekannten Geschichte, nur mit dem Unterschied, dass diese David-Darstellerin nicht durch überlegenes Know-how, sondern durch die schiere Resistenz gegen jedes vernünftige Argument den Sieg davongetragen hat. Alice Schwarzer mag sich gefühlt haben wie Montaigne, ich darf zur Erinnerung nochmal zitieren, es ist das Vorrecht der Schwachköpfe, die anderen Menschen über die Achsel anzusehen und aus jedem Kampfe im Triumph und Jubel heimzukehren, und zumeist gibt ihnen die anmaßende Sprache und die unverfrorenes Auftreten auch noch gewonnenes Spiel bei den Zuhörern, die gewöhnlich zu blöde und unfähig sind, um die echte Überlegenheit zu erkennen und für richtig zu beurteilen. Ich möchte mich nicht aufschwingen, zu behaupten, ich könne in die reale Person Verona Poth hineinschauen. Vielleicht ist sie eine hochintelligente Frau, aus deren Feder wir womöglich bald das bedeutendste Werk des 21. Jahrhunderts fließen könnte. Ich beschreibe lediglich die mediale Inszenierung einer Person, einer Rolle, die jene Verona offenbar gerne bereit ist zu spielen. Es ist sogar schon Teil der Inszenierung, dass gemunkelt wird, hinter der einfältigen Erscheinung liege ein ganz anderer, tiefgründiger Kern. Zumindest wird er da mit Cleverness bescheinigt. Warum beschäftige ich mich so lange mit einem intellektuellen Nichts wie Verona, warum immer wieder Zlatko? Werden Sie sich vielleicht auch fragen. Ja. Ich reite deshalb so lange darauf rum, weil die beiden nicht nur einzelne Personen sind, die eben durch die Medien geistern. Ich glaube, sie stehen stellvertretend für eine Haltung in der Gesellschaft. Dummheit ist heute Kult, das behaupte ich mal. Eine Verona wäre nicht denkbar ohne eine Industrie im Rücken, die genau dieses Bild vom Menschen vermarktet. Fröhlich, unbeschwert, nicht immer nur nachdenklich und schlecht drauf, nicht immer nur Probleme sehen, sondern das Leben genießen. Langweilige Analysen verderben nur die Laune. Das heißt natürlich auch, Leute, die zu viel nachdenken, sind schlecht fürs Geschäft. Um viel Spaß zu haben, muss man auch für viel Spaß gerüstet sein. In diesem Falle heißt das geistige Abrüstung. Der Spaß auf den kleinsten gemeinsamen geistigen Nenner erzeugt wohl auch ein großes Gemeinschaftsgefühl. Und je mehr Menschen man ansprechen kann, desto besser ist das fürs Geschäft derer, die solches Treiben finanzieren. Vergessen wir nicht das Etikett, das an Verona baumelt, Werbeikone. Der Schriftsteller Jean-Paul hat im 18. Jahrhundert gegen die Dummheit in der Gesellschaft polemisiert. Er sieht das Hauptproblem nicht im einzelnen Dummkopf, sondern in ihrem gemeinsamen Auftreten und Wirken. Sie ziehen sich an wie der Magnet das Eisen. Sie fühlen ihre brüderliche Verwandtschaft. In jedem Lande ist so ein Mann, der lange Ohren für eine Zierde hält und seinen Kopf schätzt, weil er so dumm ist. Dieser befördert die Vertrauten seiner Dummheit, beglückt jeden, der zum Orden der Dunsen gehört und verbannt den Aufgeklärten als einen Rebell aus dem friedlichen Reiche der Esel. Die Zahl vor allem von Fernsehunterhaltungsshows, in denen sich Menschen in all ihrer Unbedarftheit völlig ungeniert zeigen, nimmt zu. Bis vor kurzem waren es Nachmittagstalkshows, jetzt sind es vor allem Gerichtsshows. Das Schema ist immer dasselbe. Menschen mit eher niedriger Reflexionsfähigkeit hauen sich Unflätigkeiten um die Ohren. Man kann sich fragen, werden Menschen da manipuliert, werden sie benutzt? Ein Kollege von mir hat vor Jahren ein Fernsehfeature über Gäste in einer Nachmittagstalkshow gemacht. Er wollte wissen, wie kommen die Gäste in die Show, wie werden sie ausgewählt und wie werden sie eingestimmt und vor allem, was passiert mit ihnen, nachdem sie ihr Innerstes vor Publikum nach außen gekehrt haben. Er hat viele Überraschungen erlebt. Zum einen, die Talkshowmacher waren sehr kooperativ, obwohl ein eher kritischer Bericht zu erwarten war. Die Gäste waren ebenso offen. Es waren Leute aus einer Kleinstadt mit niedriger Bildung, also nicht die Kleinstadt, sondern die Leute, und mit äußerst bodenständigen Problemen. Kern der Diskussion, die Ehefrau Mitte 40 hat ihn betrogen. Grund, ich sage das jetzt einfach mal so unverblümt und derb, wie dies in dieser Sendung geschah, er bekam keinen mehr hoch. Munter haben sich beide in der Sendung gestritten, das war ja alles so aufregend im Fernsehen. Der Kollege von mir traf sich mit der Familie, mit deren 16-jähriger Tochter, Verwandtschaft und allem Möglichen. Und seine Erwartungshaltung war, die Familie merkt, in was für eine fürchterlich peinliche Situation sie in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis und in ihrer Kleinstadt, in der jeder jeden kennt, geraten war. Doch die Überraschung war groß. Das Ehepaar war so gut drauf wie vor der Sendung und von der Oma bis zur Bäckersfrau, irgendwie fand man den Auftritt ganz lustig. Kein böses Erwachen also. Wie ist es zu bewerten? Die Grundannahme war, jemand brüskiert sich aufgrund mangelnder Einschätzungsfähigkeit vor einem Massenpublikum selbst. Die Personen waren nicht in der Lage, die zu erwartenden negativen Folgen für sich zu erkennen. Landläufig hätte man wohl gesagt, sie sind zu dumm, um zu erkennen, was für eine Dummheit sie begehen. Doch die Geschichte lief ja anders. Die Kandidaten der Fernsehsendung haben alles richtig eingeschätzt. Sie hatten ihren Spaß. Und in ihrem Umfeld wurde die Geschichte überwiegend positiv aufgenommen. Kann man dann noch von einer Dummheit sprechen? Ein ganz anderes Problem ergibt sich aus der umgekehrten Perspektive. Was darf jemand, der Informationen vermittelt, von seinem Gegenüber an Aufnahmefähigkeit erwarten? Wenn ein Professor ein wissenschaftliches Buch veröffentlicht, wendet er sich an Kollegen und Studenten. Er darf also erwarten, dass er verstanden wird. Wer aber eine breite Öffentlichkeit anspricht, also Menschen mit unterschiedlichem Bildungshorizont und unterschiedlichen Interessen, kommt schnell an die Grenzen dessen, was als allgemeinverständlich gilt. Ich habe mit diesem Problem tagtäglich in meinem Beruf zu tun. Ich mache Nachrichtenbeiträge von einer Länge von 1 bis 2 Minuten. Die laufen eben in einer Nachrichtensendung, die auch sehr kurz ist. Und da muss man sich immer fragen, wie viel Wissen kann ich voraussetzen? Das ist ein großes Problem. Das heißt, ich muss sehr viel Informationen in sehr kurzer Zeit vermitteln und muss daher auch ein bestimmtes Wissen wirklich voraussetzen, sonst funktioniert das Ding nicht. Zum Beispiel, was ist die Aufgabe eines Fraktionsvorsitzenden im Landtag? Was ist ein Untersuchungsausschuss? Was ist die Aufgabe des Bundesrates? Das sind Dinge, die setze ich voraus. Kann ich aber auch voraussetzen, dass der Zuschauer weiß, wie der Länderfinanzausgleich funktioniert oder was sich hinter der Verwaltungsreform verbirgt oder hinter der Föderalismusreform? Für uns in der Redaktion, wie für alle Nachrichtenredaktionen, ist die oberste Priorität Verständlichkeit. Doch das geht nur bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich anfange, vollständig erklären zu wollen, was die Föderalismusreform ist, dann wäre mein Beitrag schon vorbei, noch bevor ich zum aktuellen Thema gekommen wäre. Es ist nicht möglich, jedem Nachrichtenbeitrag per Fußnote eine Lektion in Gemeinschaftskunde beizufügen. Ich kann mich allerdings auch nicht hinstellen und sagen, wenn er das nicht versteht, dann seid ihr eben Dummköpfe. Geht nicht. Welchen Grad an politischer Bildung darf ich also voraussetzen? Und ist jemand, der sagt, ich interessiere mich nicht für Politik und die viel auch nichts darüber wissen, ist so jemand dann dumm? Ist es nicht sein gutes Recht, sein Interessensgebiet selbst festzulegen und auszusuchen, was er wirklich wissen möchte, auch wenn er damit seine Möglichkeiten an den demokratischen Entscheidungsprozessen unseres Landes teilzunehmen erheblich einschränkt? Es taucht hier wieder das Grundproblem auf, das ich schon ganz zu Anfang geschildert habe. Was ist überhaupt als dumm zu bezeichnen? Erasmus von Rotterdam, wie auch Montaigne, haben die Struktur dummen Verhaltens dargelegt, doch das ist noch kein klares Kriterium für den Inhalt der Handlung. ist es berechtigt, eine Art Kanon für intelligentes Handeln aufzustellen? Es gibt natürlich einige Regeln, welches Verhalten für intelligent und welches für dumm gehalten wird. Allerdings sind dies wieder gruppenspezifische Regeln. Vorhin habe ich von politischen Dummheiten gesprochen. Ich habe den Mann erwähnt, der die Containerwohngemeinschaft besucht hat und der einen sogenannten Spaßwahlkampf betrieben hat. Wie gesagt, dies wurde ihm danach als politische Dummheit ausgelegt. Ein Politiker müsse ernsthaft sein angesichts der großen Probleme, die er zu lösen hat. Ich nenne zwei weitere Beispiele, in denen von politischer Dummheit gesprochen worden ist. Ich nenne sie, ohne sie zu bewerten. Nach der Landtagswahl vor 2 Wochen sagte ein SPD-Mitglied, es sei dumm gewesen, dass Bundesarbeitsminister Franz Müntefering vor den Landtagswahlen mit der Nachricht herauskam, das Rentenalter soll auf 67 Jahre erhöht werden. Das habe viele Stimmen gekostet. Eine ganz ähnliche Äußerung kam nach der letzten Bundestagswahl aus der CDU. Dort gab es Stimmen, die sagten, es sei dumm gewesen, vor der Wahl zu sagen, dass man nach der Wahl vorhabe, die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Auch das habe viele Stimmen gekostet. Es mag stimmen, dass die erwähnten Aussagen vor der Wahl jeweils Wählerstimmen gekostet haben. Nur kann man es als Dummheit auslegen, wenn man es unterlässt, den Wähler zu belügen? Es wird natürlich kein Politiker sagen, es sei eine politische Dummheit, Wähler nicht zu belügen. Doch es gehört einfach zur politischen Taktik, Informationen zum jeweils richtigen Zeitpunkt zu platzieren. Es gibt also eine Form der Klugheit, die sich auf das Handeln in bestimmten gesellschaftlichen Gruppen bezieht. Innerhalb eines bestimmten Systems gelten eben spezifische Regeln. Und wenn Mitglieder innerhalb des Systems handeln, dann handeln sie entweder klug oder dumm, entsprechend den Maßstäben, die das System vorgibt. Ein anderes Beispiel, das man immer wieder in Zeitungen findet, ist schon fast eine feste Rubrik, die Meldung über den dummen Verbrecher. Da liest man, Einbrecher lässt am Tatort eine Tasche mit seinem Ausweis liegen oder Einbrecher auf Sofa eingeschlagen, geschlafen und von der Polizei geweckt. Die versprechen mich heute dauernd. Nun kann man den Einbrechern eigentlich nicht vorwerfen, dass sie an der Aufklärung ihrer eigenen Tat mitgewirkt haben. Aber wir müssen anerkennen, dass die Einbrecher in den beschriebenen Fällen eben nicht nach den Regeln ihrer verbrecherischen Kunst gehandelt haben. Sie haben also eine Dummheit begangen. Das ist insofern aufschlussreich, als wir Regeln zumindest in ihrer inneren Logik anerkennen und sie auf die jeweiligen Fälle anwenden. Das heißt, Dummheit und Klugheit sind nicht unbedingt an moralische Regeln gekoppelt. Das zeigt auch das Beispiel des cleveren Geschäftsmannes. Ein besonders gutes Geschäft zeichnet sich dadurch aus, dass man bei seinem Abschluss einen großen Vorteil für sich erzielt. Das ist schon im kleinen alltäglichen Geschäft zu betrachten, das wir alle hier und da tätigen, beim sogenannten Schnäppchen. Man hat eine Ware zu einem besonders günstigen Preis eingekauft und sich als kluger Verhandler dargestellt. Ist man nicht in der Lage, das Maximum herauszuholen, hat also kein Schnäppchen gemacht, ist man kein kluger Einkäufer. Wer auf einem orientalischen Basar den für den Touristen erstgenannten Preis ohne zu handeln einfach zahlt, der ist in den Augen seiner Mitreisenden bereits ein Dummkopf. Ob man mit seinem Verhandlungsgeschick sein Gegenüber vielleicht in den Ruin treibt, ist bei der Beurteilung eines Geschäfts anscheinend Nebensache. Dumm ist, wer zu viel zahlt. Ganz so einfach ist es aber vielleicht doch nicht. Wochenlang hat die Entscheidung des schwedischen Elektrokonzerns Electrolux, eine deutsche Fabrik zu schließen und eine neue für genau dieselben Produkte in Polen zu eröffnen, für Schlagzeilen gesorgt. Aus der Sicht des Konzerns eine kluge Entscheidung. Auch aus der Sicht der Aktionäre wäre es wohl eine Dummheit gewesen, in Deutschland viel Geld für etwas auszugeben, was man in Polen billiger bekommen kann. Schnäppchenjagd global ist das. Was in Deutschland das Wirken von Heuschrecken ist, ist in Polen oder anderswo in der Welt eine segensreiche Investition, für die tausende Menschen dankbar sind. Was hier als Dummheit oder anders als Klugheit bezeichnet ist, verändert sich radikal mit dem Blickwinkel. hier sind wir an der Schnittstelle angelangt, an der die Frage auftaucht, wann wird Dummheit zum moralischen Problem? Thomas von Aquin, Erasmus von Rotterdam oder Montaigne, sie machen das Phänomen Dummheit am Einzelnen fest. Der einzelne Dummkopf mag zwar störend sein und wenn er zu mehreren auftritt, zum Ärgernis werden, doch zum existenziellen Problem für eine Gesellschaft ist er damit noch nicht geworden. Jean-Paul zeigt jedoch an, dass eine Trägheit im Denken, die an einem einmal gefassten Gedanken festhält, zum Problem für die Gesellschaft werden kann. Jede neue Entdeckung raubt ihm seine Gewissheit, seine Ruhe, seinen Stolz, zerstört das Gebäude seines Wissens und waffnet ihn mit Wut gegen ihren Urheber. Die wichtigsten Texte zum Thema Dummheit in neuerer Zeit stammen vom Schriftsteller Robert Musil und vom Philosophen José Ortega y Gasset. Sie sind in den 20er und 30er Jahren vor dem Hintergrund des aufstrebenden Faschismus geschrieben. Musil beschreibt eindringlich, wie sich das Phänomen Dummheit zur Masse verhält. Er beschreibt, dass es dem Einzelnen nicht schicklich erscheint, sich selbst als besonders klug darzustellen. Anders verhält es sich, wenn der Einzelne als Teil einer Gemeinschaft auftritt. Er schreibt in einem Vortrag über die Dummheit: Umso bemerkenswerter ist es, dass sich nicht nur der heimliche einzelne Mensch in seinen Gedanken als überaus klug und wohlausgestattet ansieht, sondern dass auch der geschichtlich wirkende Mensch von sich, sobald er die Macht dazu hat, sagt oder sagen lässt, dass er über alle Maßen klug, erleuchtet, würdig, erhaben, gnädig, von Gott ausersehen und zur Historie berufen sei. Ja, er sagt es auch von einem anderen gern, von dessen Widerspiegelung er sich bestrahlt fühlt. In den Titeln und Anreden wie Majestät, Eminenz, Exzellenz, Magnifizenz, Gnaden und Ähnlichem hat sich das versteint erhalten und ist kaum noch von Bewusstsein beseelt. Aber in voller Lebendigkeit zeigt es sich also gleich wieder, wenn der Mensch heute als Masse spricht. Namentlich ein gewisser unterer Mittelstand des Geistes und der Seele ist dem Überhebungsbedürfnis gegenüber völlig schamlos, sobald er im Schutz der Partei, Nation, Sekte oder Kunstrichtung auftritt und wir statt ich sagen darf. Das Problem verschärft sich, wenn die bloße geistige Haltung in Handeln umschlägt. Musil schreibt weiter, dass in der Welt besonders ein Hang ist, dass sich die Menschen, wo sie in großer Zahl auftreten, alles gestatten, was ihnen einzeln verboten ist. Musil hat es geschrieben, als in Deutschland Hitler längst die Macht übernommen hatte, als sein wild gewordener Mob jüdische Geschäfte plünderte und Andersdenkende mit Gewalt zum Schweigen gebracht worden sind. Wie konnte es dazu kommen? Es würde den Rahmen hier sprengen, das Phänomen des Massenwahns zu analysieren. Doch ein Aspekt ist für unser Thema vielleicht wichtig. Oftmals erfolgt die Vermittlung politischer Inhalte weniger über den Verstand als über das Gefühl. Auch heute werden in Wahlkämpfen Gefühle angesprochen. Jede Partei will zwar ihre Argumente vermitteln, doch der Träger, der Botenstoff, ist oft das Gefühl. Untersuchungen belegen, wie wichtig es ist für einen äußeren Eindruck, wenn der Kandidat souverän ist, wenn er schön reden kann, wenn er wirkt wie der Landesvater. Selbst bei der professionellen Bewertung politischer Reden ist ein entscheidendes Kriterium, wie bringt er es rüber. Nicht nur das Argument ist wichtig, es geht darum, ein Publikum durch die Präsentation emotional mitzureißen. Ein Gradmesser für die Güte einer Rede ist allgemein die Länge des Applauses. Ortega y Gasset beschreibt, dass ein Mehr an Information aber nicht unbedingt ein Mehr an Analyse bedeutet. Ich zitiere, nicht, dass der Massenmensch dumm wäre, im Gegenteil, der Gegenwärtige ist gescheiter, hat größere intellektuelle Fähigkeiten als irgendeiner in der Vergangenheit. Aber diese Fähigkeiten helfen ihm nicht. Im Grunde hilft ihm das undeutliche Bewusstsein ihres Besitzes nur dazu, dass er sich noch hermetischer in sich verschließt und sie erst recht nicht gebraucht. Den Wust von Gemeinplätzen, Vorurteilen, Gedankenfetzen oder schlechtweg leeren Worten, den der Zufall in ihm angehäuft hat, spricht er ein für allemal heilig und probiert mit einer Unverfrorenheit, die sich nur durch ihre Naivität erklärt, diesem Unwesen überall Geltung zu verschaffen. Das ist es, was ich als Kennzeichen unserer Epoche hinstelle, nicht, dass der gewöhnliche Mensch glaubt, er sei außerordentlich und nicht gewöhnlich, sondern dass er das Recht auf Gewöhnlichkeit und die Gewöhnlichkeit als Recht proklamiert und durchsetzt. Dummheit manifestiert sich für Ortega y Gasset vor allem in der Unfähigkeit, Argumente auszutauschen und zu diskutieren. Das Abwägen von Argumenten liegt dem Dummen fern, das macht ihn so gefährlich. Ich zitiere ihn nochmal. Unter der Marke Faschismus erscheint zum ersten Mal in Europa ein Menschentypus, der darauf verzichtet, Gründe anzugeben und Recht zu haben, der sich schlechtweg entschlossen zeigt, seine Meinung durchzusetzen. Das ist neu. Das Recht darauf, nicht Recht zu haben, Grundlosigkeit als Grund. Man könnte hier den von mir nun schon oft zitierten Satz anfügen, ich stehe dazu. Er beschreibt genau die Argumentationsfigur der Grundlosigkeit als Grund. Ich möchte da noch ein weiteres Zitat von Ortega y Gasset anfügen. Man ist nur dann im Besitz seiner Idee, wenn man im Besitz ihrer Gründe zu sein glaubt, wenn man demnach an die Begründbarkeit überhaupt, an die Existenz eines Reiches einsichtiger Wahrheiten glaubt. Aber der Massenmensch wäre verloren, wenn er sich in Diskussionen einließe. Instinktiv schreckt er zurück vor der Nötigung, diese höchste objektive Instanz anzuerkennen. Das Neueste in Europa ist es daher, mit den Diskussionen Schluss zu machen. Und man verabscheut jede Form geistigen Verkehrs, die vom Gespräch über das Parlament bis zur Wissenschaft ihrem Wesen nach Ehrfurcht vor objektiven Normen voraussetzt. Was Ortega y Gasset fürchtet, ist also das Ende eines gesellschaftlichen Dialoges, weil diejenigen die Oberhand gewinnen, die zu solch einem Dialog schlicht zu dumm sind. Nun sind wir heute in Deutschland ja meilenweit von den Verhältnissen der Weimarer Republik oder gar des Nationalsozialismus entfernt. Doch die Strukturen, die er beschreibt, sind im Keim natürlich stets vorhanden. Der Vorwurf, es werde zu viel diskutiert, ist oft zu hören. Das Beängstigende, das der Philosoph beschreibt, ist ja nicht, dass es eine Verschwörung böser Mächte gäbe, sondern es ist das Gemisch aus Unfähigkeit, geistiger Unbeweglichkeit und Rechthaberei, das den Nährboden für gesellschaftliche Fehlentwicklung bietet. Die zentrale Frage ist, wenn Dummheit sich so auswirkt, was soll man denn dann tun? Der Dummkopf ist sich seiner Dummheit ja anscheinend nicht bewusst, also kann man mit ihm bei der Lösung des Problems nicht rechnen. Doch ich komme noch einmal an den Anfang zurück, an die Unterscheidung des medizinisch-psychologischen Problems, geistigen Unvermögens und dem Phänomen des Zelebrierens eigener Unwissenheit. Das Problem mit der Dummheit besteht darin, dass einerseits der Dumme offenbar nicht weiß, dass er dumm ist, das heißt, er hat auch keine Schuld an seinem Tun, andererseits haben fast alle Autoren das Problem Dummheit in einem moralischen Kontext gestellt. Einfach deshalb, weil Menschen, die sie als dumm bezeichnen, durchaus so viel Intelligenz mitbringen, um ihre einfältigen Ziele durchzusetzen. Es ist der Bereich, den man oft als Bauernschleue bezeichnet, als dumm, aber raffiniert. Das dreiste Auftreten der Dummheit terrorisiert den, der nachdenkt und eine differenzierte Position hat. Das ist beschrieben sowohl von Montaigne wie auch von Musil und Ortega y Gasset. Es ist viel von der Verdummung der Menschen die Rede, heute vor allem durch die Verdummung durch die Medien. Ich möchte gegen Schluss fußend auf den jetzt genannten Autoren diese Verdummungsbehauptung umkehren. Verdummung funktioniert nur dann, wenn man sich auch verdummen lässt. Dies wird beim Blick auf die Nutzung von Medien deutlich. Noch nie war die Medienvielfalt so groß wie heute, doch eine große Zahl der Menschen greift nicht auf die informativen Medien zurück, sondern auf die rein unterhaltenden. Wer viel über die Welt erfahren will, der kann es, doch dieses Angebot wird eben weniger genutzt. Wer geistig fördert und fordert, der kann durchaus Wirkung erzielen, das ist das Prinzip einer jeden Schule. Doch den Erwachsenen kann man nicht zwingen, sein Hirn zu benutzen. Es wurde als großer Triumph gefeiert, als dem damals, wie es hieß, belehrenden Fernsehen das Unterhaltende entgegengestellt wurde. Es sollte nicht das auf die Bildschirme kommen, was eine kleine Elite der Mehrheit aufzwingen wollte, sondern das, was der Zuschauer auch wirklich sehen will. Das Fernsehen sollte demokratischer werden. Die Einschaltquote wurde in vielen Bereichen zum Kriterium. Im Printbereich ist es nicht anders, auch dort sollten die Blätter leserfreundlicher werden, wie es heißt. Das Ergebnis dieser Entwicklung sehen wir. Ich bin hier vielleicht etwas polemisch, aber wir wollen ja vielleicht auch noch was zu diskutieren haben. Ich fürchte, dass sich heute viele Menschen in einer gewissen Form der Bequemlichkeit auf ein geistig niedriges Niveau einlassen, das sie nicht haben müssten. Es gibt immer mehr Foren, auf denen der Kult der Dummheit gefeiert wird. Besonders perfide ist es, wenn dieser Kult im Gewand der Bildung auftritt. Ich glaube nämlich nicht, dass es das Auswählen aus vier verschiedenen möglichen Antworten in einem Quiz ein Ausdruck von Bildung ist. Zlatko und Verona sind nur die Äußerlichkeiten eines Zugs der Zeit. Dummheit, so meine These, ist nicht nur Unvermögen, sondern es ist eine Haltung, die man einnehmen kann. Ich danke Ihnen.
Ja, nehmen wir eine Haltung ein und nutzen die Chance, Argumente abzuwägen. Danke erstmal für die Aufklärung. Ja, haben Sie Fragen an Herrn Kirchner?
Herr Fruchstedt. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie vergleichen mit Abrüstung, um Spaß zu haben. Heißt das, dass man intelligent ablegen muss, um Spaß zu haben?
Vielleicht machen wir es so, dass wir die Fragen einmal wiederholen, dann sind sie nämlich auch auf unserem Tonband. Also die Frage war, ob man geistig abrüsten muss, um Spaß zu haben.
Ich glaube, mal einen gewissen Spaß zu haben, ja, prinzipiell natürlich nein. Es war genau gemünzt auf diese Geschichte, dass man sich ergötzt an relativ niedrigem Niveau. Das ist, ich denke, ein Zug, der tatsächlich festzustellen ist. Also wenn das Niveau immer weiter runtergeschraubt, was ja gemacht wird, was noch nicht mal bestritten wird, selbst von den Machern, dann ist es tatsächlich so, dass man das absenkt. Und je einfacher eine Botschaft zu verstehen ist, desto mehr kann man damit auch umsetzen, schlicht Geld auch. Und das ist ein Marktmechanismus, den ich beschrieben habe, weniger das Gegenteil zu einem elitären Bewusstsein, das man vielleicht hegen könnte. Sondern es geht einfach irgendwo um Marktmechanismen, die tatsächlich durchgedrückt werden. Das war der Ansatz, den ich da hatte.
Vielleicht ein Zusatz von mir. Es gibt ja Denker, die behaupten, dass die Freuden des Leibes durch Verfeinerung erst zum großen Spaß werden. Also abrüsten, ich weiß nicht. Erst wenn der Geist im Spiel wird, ist vielleicht der Spaß im Spiel ist der Spaß am größten. Weitere Fragen. Ja.
Aber das heißt aber auch, dass das Programm, also das Fernsehprogramm, quasi ein Spiegel der Gesellschaft ist.
Ist das Fernsehen ein Spiegel der Gesellschaft? Also unser Spiegel.
Ich glaube ja. Genau das meine ich. Ich glaube eben nicht, dass sozusagen die Mediengesellschaft verdummt, sondern die Leute gucken sich das an, was sie wollen. Und es wird ihnen genau das geboten, was sie auch haben wollen. Also die Fernsehsender reagieren ja auf das, was absetzbar ist. Sie produzieren ja nicht unbedingt nur das, was man dem Publikum einfach unbedingt zeigen möchte. So wird kein privater Sender funktionieren. Das konnten die Öffentlich-Rechtlichen machen, ob zu Recht oder nicht. Die haben einfach gesagt, das finden wir toll. Oper 20.15 Uhr. Man hat zwar alle vor dem Schirm vertrieben, aber es war irgendwie, man hat was vermittelt. Man ist ins Gegenteil verfallen und sagt, wir zeigen nur noch das, was wirklich ankommt. Damit hat man natürlich ein Dilemma auch geschaffen. Also es gibt die Wahlmöglichkeit, man kann rund um die Uhr Bildung gucken, wenn man will. Man kann sich dem aber auch verweigern. Deshalb würde ich nicht unbedingt die Schuld immer bei den Medien suchen, sondern bei denen, die sie gucken. Sie kriegen das, was sie wollen.
Kollege Switzer.
Man sagt, es ist nicht an den Zuschauern, was die wollen, aber es wird daran gemessen, an so einer Art Massenskala. Also, da sind wir wieder beim Thema, also aus der nationalsozialistischen Zeit, was Sie angesprochen haben, wenn eine Gruppe alles so denkt, dann reißt es nicht als Einzelne, hat weniger Verantwortung. Das ist so ein Spiegelbild.
Also das, denke ich, hängt zusammen, diese Geschichte, dass eben der Einzelne in der Masse sich leichter tut. Also wenn der kleinste gemeinsame Nenner da ist und man sich alle auf derselben Ebene freuen kann, dann ist es sehr viel einfacher, als wenn man sozusagen einen etwas anderen Geschmack hat und den erstmal einem anderen vermitteln muss.
Mir geht eher darum, wenn Fernsehsender nur die Quoten angucken als Messskala und nicht differenzierter gucken oder nicht eine andere Art des Nachfragens kultivieren, dann wird der Verdummung weitergehen. Und dann liegt es nicht nur an der Publikum, sondern auch an den Machen.
Vielleicht ja. Ganz kurz mal, damit es auch spannend ist. Sorry. Der Druck der Medien. Also schafft der Blick auf die Quote, leistet der Verdummung letztendlich Vorschub? Ja, das ist, glaube ich, kurz gefasst die Frage.
Ich fürchte, es ist ein sich gegenseitig befruchtender Prozess. Ich glaube, wenn man immer mehr von der Sorte anbietet, dann ist auch eine gewisse Nachfrage dafür da. Man stellt erst fest, in was für Untiefen man noch gleiten kann. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, zum Beispiel Filme, es gibt immer mehr Gewalt in Filmen. Wenn man einen 60er-Jahre-Film anguckt, da ist wesentlich weniger drin als einer, der heute produziert wird. Man kann nicht notwendigerweise sagen, das ist ein Zeichen der Verrohung der Gesellschaft, aber es ist eine Steigerung da. Also das heißt, man hat eine Sättigung dann irgendwann mal und um einen gewissen Reiz auszulösen, muss man den steigern. Das ist vielleicht ein Aspekt. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, die Leute werden dadurch immer blöder, aber zumindest loten sie diese Tiefen, in die man sinken kann, aus. Ich meine, es ist jetzt elitär formuliert und ein bisschen boshaft, aber ich fürchte, da ist was dran.
Bitte hier vorne.
Wir stehen hier ein größerer Prozentsatz, was sehen möchte, was eben eher auf Quadratniveau ist oder sonst was, dann gucken wir das halt in die Rolle.
Also die Quote richtet sich nach der Masse aus. Das ist
richtig. Ja. Wobei, also es gibt so viele Kanäle, dass im Prinzip für alles irgendwas da ist. Also Arte gibt es. Es gibt Dreisat. Also es gibt haufenweise Angebote, wo man wirklich sehr, sehr viel gucken kann. Also ich kann gar nicht alles sehen, was man da vernünftigerweise sogar angucken könnte, ohne sich schämen zu müssen, wobei ich auch viel Unfug gerne mal gucke, also so ist es ja nicht. Aber das Angebot ist da. Es wird nur mehr oder weniger wahrgenommen. Also die Zahl derer, die für solche Inhalte ein Interesse aufbringt, ist einfach kleiner als die für pure Unterhaltung ein Interesse aufbringt. Das ist schlicht messbar. Also wie weit diese Befragungen repräsentativ sind, ist schwer zu sagen. Darüber gibt es immer Diskussionen, aber diese Quoten, die ermittelt werden, sind schlicht eine Währung, in der gehandelt wird.
Eine bekannte These ist, dass ein Medium sein Publikum erzieht, aber auch umgekehrt. Ein Publikum auch die Medien. Fragen? Weitere? Ja, bitte.
Spiegelt jetzt die PISA-Studie die Dummheit in Anführungsstrichen der Schüler oder die Dummheit der Lehrer?
Um Himmels Willen, das ist ein komplexes Phänomen. Ich war schon genötigt.
Harald,
achso, Entschuldigung.
Spiegelt die PISA-Studie die Dummheit in Anführungszeichen der Schüler oder die der Lehrer, war Ihre These? Also wie ist die Wechselwirkung bei diesem Medium Schule? Ja?
Also das wäre Hybris, wenn ich mir da jetzt wirklich ein Urteil erlauben würde, aber es wird für gewöhnlich zumindest von Lehrern beklagt, dass von zu Hause nicht mehr viel Substanz ankomme. Das heißt, dass sozusagen das, was eingebracht wird, schon nicht so großartig ist, dass man darauf aufbauen könne. Ob das stimmt, vermag ich nicht wirklich zu beurteilen. Aber ich glaube, es sind immer Prozesse, die sich gegenseitig beeinflussen. Ein Lehrer kann auch nicht irgendwie ein hohes Niveau bringen, wenn die Substanz nicht vorhanden ist, beziehungsweise wenn das Publikum zu dem er spricht, sehr heterogen ist und einfach unterschiedliche Niveaus ziehen. Also es ist so, wenn das Niveau unterschiedlich ist, dann ist das, worauf ein gemeinsamer Nenner zu erzielen ist, immer das Untere, nicht das Obere. Das Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
Eine Frage, und zwar könnte das, weil das Beispiel am Fernsehen aufgehängt war, das Fernsehen ist ein doch gerichtetes Medium, autoritär von einer Richtung auf das Publikum ziehen. Kann es sein, dass es in der Spätphase ist auch und vielleicht auch Konkurrenz durch andere Medien bekommt und sich das da anders darstellt?
Hat das Fernsehen als Einbahnstraßenmedium seine Zeit überlebt und kommen jetzt andere Dinge auf, die uns segensreich aus den Fallen des Fernsehens befreien?
Also weiß ich nicht. Es gibt ja verschiedene Untersuchungen dazu. In Amerika gab es mal diese Rückkanäle. Die wurden nicht mehr weiterverfolgt, weil es einfach keiner gemacht hat. Also man konsumiert schlicht gerne. Und beim Internet ist so, was läuft, ist Wirtschaft und Porno. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt das Signal ist für eine neue Bildungsgesellschaft.
Partiell.
Partiell.
Was läuft, ist ja in der wirtschaftlichen
Perspektive. Es ist einfach Klicks, wie viele Leute gucken drauf. Das ist der Maßstab, den man nehmen kann. Wie man das qualifiziert, ist eine andere Geschichte.
Ja. Der Dummheit gekommen sind, aber eigentlich hat Dummheit auch einen kleinen Vorteil, nämlich Dumme stellen Fragen, die Schlaue sich vielleicht nicht stellen. Also wenn ich jetzt, stellen wir uns mal dumm, weil ich eine Dampfmaschine zitiere, also wenn man sich auf das Niveau eines Dummen herablässt, muss man eben auch ganz andere Blickweisen, die man vorher nicht hätte, und dann ist Dummheit vielleicht, ich sage jetzt mal, eine Art Initialzündung für so manchen schlauen Gedanken.
Also initiiert Dummheit Schlauheit.
Stimmt natürlich bis zu einem gewissen Grad. Es gibt ja auch diesen Spruch, es gibt keine dummen Fragen. Das ist ein, eigentlich ein ursprünglich, glaube ich, mal von Pädagogen erfundener Spruch an die Eltern, die naiven Fragen der Kinder nicht einfach abzutun, sondern ernst zu nehmen. Das ist im Übrigen auch, so macht man Filme. Also je mehr ich über etwas weiß, desto mehr entferne ich mich von demjenigen, der das Produkt anguckt. Das heißt, ich bin schon auf einer ganz anderen Ebene und ich muss mich selbst, wenn ich ein längeres Stück mache, sagen, was sind eigentlich die Fragen, die man stellen kann, und muss runtergehen und sagen, dann kann ich es erst vermitteln. Aber das würde ich nicht unbedingt als Dummheit bezeichnen. Es gibt ein Nichtwissen, muss nicht unbedingt Dummheit sein. Das versuchte ich auch darzustellen, weil es ja oft gruppenspezifisches Wissen gibt, das nicht jeder haben kann. Also die Welt ist sehr komplex. Ich habe von Ingenieurskunst null Ahnung, weiß ich nichts. Ich habe von vielen Dingen keine Ahnung und kaum ein Mensch kann wirklich noch ein Universalgelehrter sein. Ich glaube, Leibniz sei der Letzte gewesen, hieß es mal. Das heißt, man muss immer Fragen stellen und ich denke, das ist schon wichtig, das so zu machen, aber ich würde ein Mangel an Wissen in bestimmten Teilen nicht mit Dummheit gleichsetzen. Es ist die Frage eines Kanons von Wissens, den man voraussetzt. Und kann eine Gesellschaft das machen? Das sind Fragen. Ich kann die auch nicht wirklich beantworten. Aber es gibt immer, in der Gesellschaft ist schon die Diskussion, gibt es einen Wissenskanon, den man voraussetzen muss? Gibt es irgendwo den Punkt, wo man sagen kann, also wenn man das nicht weiß, ist man wirklich ein Trottel? Nur diese Schnittmenge wird, wenn die Welt immer komplexer wird, auch immer kleiner. Das ist ein gewisses Problem.
Ist man dumm, wenn man nicht weiß, wie man einen Klingelton runterladen kann?
Da wäre ich ein ziemlicher Trottel, mir ist es nämlich nicht gelungen. Ja, ja, sicher. Das ist ein Problem. Ja?
Ich glaube, da gehen auch die Begriffe ein wenig durcheinander. Ja. Also ich glaube, da wird gerade Dummheit mit Naivität verwechselt. Und man kann auch absichtlich dumme Fragen stellen. Ja? Und das kann manchmal sehr klug sein. Also es ist noch nicht ein Ausweis, eine dumme Frage zu stellen, ist noch nicht ein Ausweis von Dummheit, würde ich mal sagen. Manchmal ist es einfach eine Naivität, die kann hin und wieder erfrischend sein, wie wir wissen, und manchmal auch sehr taktisch eingesetzt. Weiß man als Lehrender ein Lied von zu singen, dass die taktisch eingesetzt wird. Hier vorne.
Ich möchte zurück zu etwas kommen, das im Internet läuft, nur Wirtschaft und Porno. Das ist etwas platt zu gestellt wurde. würde fragen, ist Google Wirtschaft oder Porno? Ist Amazon Wirtschaft oder Porno? Und sind Weblogs, die von Personen gemacht sind, Wirtschaft oder Porno?
Also es wird in Frage gestellt, dass das Internet nur Wirtschaft oder Porno bietet, sondern manchmal beides zugleich und manchmal noch etwas drüber hinaus.
Also das war jetzt etwas polemisch und in der Tat, diese Untersuchungen bezogen sich natürlich auf Websites, die auch letztendlich einen kommerziellen Hintergrund haben, nämlich die Abgrenzung von Leuten, die Informationen bieten und Leuten, die andere Inhalte bieten. Also es war nicht der ganz kommerzfreie Bereich gemeint, wobei Google ist ja ein Riesenunternehmen und da gibt es ja auch Diskussionen, wie stellen die ihre Algorithmen zusammen, dass man die entsprechenden Ergebnisse findet, wie sind die Suchkataloge zusammengestellt, um tatsächlich zu bestimmten Ergebnissen zu kommen. Aber ich weiß nicht, ob dieser Gedanke, dieser wirklichen Bildung via Internet so gut funktionierte. Vielleicht bin ich zu weit weg, vielleicht ist es etwas, was kommt und ich vermag es nur nicht recht einzuschätzen. Das kann durchaus sein.
Wir bemühen uns, diese Vorträge irgendwann ins Internet zu stellen.
Ich habe eine Frage eher dahin, weil Kollege Worms hat gemeint, also dass vielleicht das Internet eventuell etwas vom Fernsehen übernimmt. Und ich habe viele Sachen auch zitiert, weil Google für mich ist eher eine Messlatte für die Suche nach Informationen. Es muss nicht unbedingt heißen, dass alles da ist, wonach ich suche. Genauso wie Amazon, das groß wurde durch den Verkauf von Büchern, auch eine Messlatte für die Suche nach Informationen. Und für mich sind das Indizien nach einer Veränderung in der Medienproduktion.
Die gibt es sicherlich, das ist ganz klar.
Es war nochmal geklärt worden, also dass Suchmaschinen, Suchfunktionen und so weiter nach Informationen suchen. Übrigens, die Kategorien solcher Suchbäume zusammenzustellen, ist ein altes philosophisches Spiel. Damit hat Aristoteles begonnen, also wer weiß, vielleicht steckt der ja auch ein bisschen in Google. Ja, bitte.
Sie haben vorher erwähnt, dass es zwei Kriterien gibt, um Grundständen eine vermeintliche Stimmung auszumachen. Das eine ist keine Reflexionsfähigkeit und das andere ist ein kontinuierliches Widersetzen der Argumente des anderen. Wenn ich jetzt im Dialog bin mit einer Person, die diese Merkmale aufweist, habe ich als vermeintlich schlauer eine Chance, dem zur Reflexionsfähigkeit auf die Stimme zu helfen?
Also. Die Frage greift auf die zwei Kriterien für Dummheit, die angegeben worden sind. Einmal keine Reflexionsfähigkeit, das andere Mal sich Argumenten zu widersetzen. Und wenn man der Schlauere ist in einem Diskurs, welche Chance hat man dann gegenüber dem Dummen?
Wobei, ich fürchte, man müsste es einfach mal probieren. Aber ich glaube, es ist eine Frage des Grades. Man kennt es einfach, dass man irgendwann mal ab einem bestimmten Punkt nicht mehr weiterkommt. Ist natürlich auch die Frage, hat man selber vielleicht ein Argument, was nicht so toll ist und man begreift gar nicht, dass der andere durchaus auch etwas Vernünftiges sagt, nur man selber ist gerade in der Lage, es nicht zu begreifen und ist dann in der Position des Dummen. Das ist ja auch oft das Problem, dumm ist immer der andere. Dieses Phänomen habe ich jetzt gar nicht so furchtbar ausgebaut, aber es ist, liegt in der Natur der Sache, dass derjenige, der selber spricht, natürlich nicht von sich ausgeht, dass er Blödsinn spricht. Das ist eigentlich immer der Fall, das ist die Struktur des Problems. Insofern kann man da keine generelle Regel aufstellen, man muss es nur versuchen und ich denke, herausspüren, ob da ein richtiges Argument ist und versuchen dann tatsächlich durchzukommen.
Es gab mal für solche Fälle ein philosophisches Programm, das nannte sich Aufklärung. Setzte allerdings voraus, dass Aufklärung der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit sei. Also man muss es selber leisten, aus der Unmündigkeit herauszukommen. Das ist natürlich recht schwierig. Schon Kant wusste, es ist so bequem, unmündig zu sein. ist so bequem, wenn ich einen Arzt habe, der mir sagt, wie ich Diät halten soll, einen Pfarrer, der mir sagt, woran ich glauben soll, einen Journalisten, der mir sagt, wie die Informationslage ist, einen Professor, der mir sagt, was wichtig und was falsch ist in meinem Fach und so weiter.
Ich hätte vielleicht auch noch eine kleine Pointe dazu. Es gibt das Sprichwort, der Klüger wird geschnarcht, wenn wir jetzt alle klug wären.
Eine Welt von Nachgebern, weil die Klügeren nachgeben.
Weißt du, was dabei rauskäme? Also Ortega y Gasset beschreibt ja das Heraufziehen des Faschismus. Ich weiß nicht, ob man da gut nachgeben kann. Das ist ein Problem. Es ist eine Strategie, um einfach ein Ergebnis zu erzielen, weil es ineffizient ist, nicht nachzugeben. Das ist das, was da angesprochen ist.
Wir würden noch weiteren Fragen nachgeben. Ja, bitte.
Sind denn egozentriker Dumme, die lehnen ja Dialog ab, die Frage stellen und stehen über alle Dinge?
Sind Exzentriker dumme Menschen? Egozentriker. Egozentriker dumme Menschen. Exzentriker hätte ich nämlich wahrscheinlich widersprechen können. Sind Egozentriker dumme Menschen, weil sie nicht dialogbereit sind und so weiter?
Ich glaube, es ist eine Definition, wie man dumm definiert. Also wenn jemand ein großes Wissen hat zum Beispiel und das auch immer darstellt. Es gibt dieses Phänomen von Genies, die wirklich großartig sind, aber nicht kommunikationsfähig. Das heißt, man würde sie wahrscheinlich nicht als dumm bezeichnen, aber es gibt ja auch so einen Begriff wie kommunikative Intelligenz, also Leute, die einfach sehr gut kommunizieren können. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Kategorisierung, wo setzen wir ein Wissen an, das wir prinzipiell für wichtig halten, und wenn jemand dieses besitzt, ist er intelligent. Oder ein gewisses Wissen, wo man sagt, dieses ist zu vernachlässigen, und deshalb ist jetzt, wenn jemand dieses Wissen besitzt, nicht wichtig und damit auch nicht intelligent, sondern dumm, wenn er eine bestimmte Fähigkeit, nämlich die der Kommunikation, nicht hat. Das ist eine Frage der Definition. Das sind immer, gerade diese ganzen Geschichten, um die es geht, sind Grauwerteskalen. Also man kann nicht absolut sagen, das ist ein vollkommener Holzkopf und der ist richtig intelligent.
Warum hast du in meine Richtung gewiesen?
Tja.
Ich wollte dich nicht rausbringen, es bot sich an.
Ja, aber ich denke, es sind Abwägungsbereiche. Es gibt nicht schwarz-weiß bei dieser Sache, sondern hatten ja auch alle Philosophen, wenn man diese Texte liest, sie sind wunderhübsch formuliert, nur wenn man die dann versucht, mal festzunageln, was genau ist es? Es sind immer Strukturen von Verhalten, die beschrieben werden, weniger die Inhalte. Beziehungsweise man nimmt, um das Phänomen Dummheit zu beschreiben, meist sehr extreme Inhalte, bei denen sich auch jeder einig ist. Schwierig wird es einfach an den Punkten, wo man auf gruppenspezifisches Wissen kommt und dann einfach für sich festlegen muss, ist dieses Wissen ein Wissen, was zur allgemeinen Norm gehören sollte. Und das ist eine pure Abwägungsfrage.
Anfangs haben wir gehört, Philosophie sei eine Begriffswissenschaft. Ich glaube, das Problem ist, dass sie nicht so einfach operationalisierbar ist. In der Anwendung wird es dann immer schwierig. Ja?
Sie haben vorhin gesagt, dass Dummheit nicht gleich eine moralische Komponente hat. Also man kann es so oder so ausdehnen. War das ein Plädoyer für eine moralische Betrachtung der Dinge, oder wird das falsch interpretiert?
Also wenn Dummheit nicht eine moralische Implikation hat, war diese Aussage dann sozusagen eine Aufforderung, moralischer zu argumentieren?
Irgendwie schon, ja. Also ich denke, es gibt ja diesen Begriff des reinen Tors, der einfach glücklich durch die Welt läuft, Hans im Glück oder so. Das sind die harmlosen Toren. Doch ich glaube, dass, was eben auch wirklich von Musil und Ortega y Gasset beschrieben worden ist, eröffnet eben die andere Dimension. Einfach das eine Mehrheit, die weniger leistet als eine Minderheit geistig leistet, die sie auch majorisiert. Das ist auch eine Form von Machtentfaltung. Und da hat sie einen moralischen Teil. Dummheit an sich ist ja, wie gezeigt, nicht unbedingt in moralischen Kategorien zu fassen. Aber das Handeln in der Dummheit kann eben zum moralischen Problem werden. Das ist das Dilemma, das man hat, wobei eben die Schuldzuweisung eine schwierige ist. Aber ich glaube eben, dass es durchaus eine Form der geistigen Bequemlichkeit gibt. Also wenn man, jetzt sage ich es mal, die Partei der Nichtwähler, die wird immer größer und man kann sich durchaus darüber streiten, ist es klug oder ist es dumm, was die Leute treiben, weil wer nicht wählt, wählt eigentlich immer die anderen. Es ist, wenn man am demokratischen Prozess nicht mehr teilnimmt, immer mehr auf Schlagworte hört, bringt es eine Demokratie in Schwierigkeiten. Also ich finde das beängstigend, wenn die Wahlbeteiligung sinkt. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Also insofern glaube ich, Dummheit ist immer ein sehr großes und böses Wort, aber es hat, denke ich, mit einer gewissen Form der Bequemlichkeit der Reflexion zu tun. Also ich spreche nicht von irgendwelchen Leuten, die einfach gar nichts in der Birne haben, die es nicht kapieren. Aber Leute, die durchaus in der Lage wären zu sehen, zu argumentieren, die wirklich argumentieren könnten, aber es nicht tun, weil sie vielleicht zu bequem sind oder sich einfach dem Argument anheimgeben, na, die da oben sind sowieso unmöglich und Abzocker. Ich finde es ganz schlimm, wenn zum Beispiel es geht, was immer ein sogenannter Aufreger ist, ist die Diätendiskussion von Abgeordneten. Damit hat man immer Schlagzeilen, das ist das Primitivste, was man machen kann. Also vor einem Wahlkampf, wenn man irgendwie miese Stimmung machen will, dann zieht man dieses Thema raus, hat super Schlagzeilen, funktioniert immer. Es ist aber auch irgendwie banal. Warum bläst man so ein Thema auf, was durchaus zu thematisieren ist, aber nicht immer in dieser Dimension? Und generiert damit eine bestimmte Stimmung. Und das ist gefährlich, wenn man sich darauf einlässt.
Vielleicht kann man auch mal losgelöst noch von der politischen Aktualität den Ball aufnehmen und die Frage noch verschärfen. Das eine wäre die Dummheit moralisch zu diskutieren. Man könnte sie sogar unter ethischen Gesichtspunkten mal anschauen. Also Moral ist in der Philosophie sozusagen ein kleiner Lehrsatz, ja, und Ethik ist das große Gebäude. Wenn die Beschreibung, wir haben uns im letzten Semester ja mit Was ist der Mensch beschäftigt, wenn die Beschreibung zutrifft, dass der Mensch vernunftbegabt ist, ja, und wir unter ethischen Gesichtspunkten uns fragen, was ist denn ein gutes, ein gelungenes, ein glückliches Leben, dann kommen sehr, sehr viele Philosophen zu der Einschätzung, na klar, dann ist das Leben gelungen, wenn wir uns unserem Wesen gemäß verhalten, also unsere Vernunftbegabung nützen. Dann wäre es geradezu unmoralisch, unsittlich, wenn man weniger aus seiner Vernunftbegabung macht, als man machen könnte. Das nützt bloß meistens nichts, wenn man es den Leuten so sagt. Also muss man es heute anders sagen und sagen, das macht auch noch Spaß. Es macht tatsächlich Spaß, wenn man seine Vernunft benutzt. Das ist ein geradezu in heutigen Zeiten revolutionärer Gedanke. Haben Sie noch mehr Revolutionen im Gepäck? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, freuen wir uns auf nicht nur auf Ostern, sondern auf die Woche nach Ostern. Da steht die Seele auf dem Programm, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich denke, wir danken Herrn Kirchner für die Aufklärung.
Danke für die Aufmerksamkeit.